Ready, letzte Folge 2018. Here we go. Wir
haben durchgehalten. Hello. Hello.
Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Feuer und Brot. Das ist Folge 32 und Maxi und ich, Alice, begrüßen euch heute aus Berlin zu unserer letzten Folge 2018.
Genau, herzlich willkommen.
Genau, wir sitzen bei dir auf dem Sofa, Maxi, haben uns gemütlich gemacht. Hier ist ein bisschen Tee. Ich komme nah an dich ran wegen des Aufnahmegeräts. Wir schauen heute zurück auf all that we did in 2018.
Genau, es ist so ein bisschen die Jahresabschlussfolge, die haben wir letztes Jahr auch schon so gemacht, dass wir so ein bisschen gucken, was ist überhaupt passiert, welche Folgen haben wir aufgenommen, was gab es so für Themen, und wir haben uns alle unsere Kanäle, wo ihr uns erreichen könnt, nochmal angeschaut und ein bisschen zusammengetragen, was wir so für E-Mails und Nachrichten von euch bekommen haben, welche Fragen vielleicht noch offen geblieben sind. Kleiner Disclaimer, ich bin, ihr hört es vielleicht, ein wenig krank, also es kann sein, dass meine Stimme heute nicht ganz so erfreulich zum Zuhören ist wie sonst. Es kann
sein,
dass ich zwischendurch mal ein wenig rumschniefe, aber die gute Alice wird sicherlich das Schlimmste für euch rausschneiden, aber das ist das eine. Das andere ist, dass wir natürlich dadurch, dass wir so viele Kanäle haben, also Instagram, Twitter, E-Mails und Facebook, dass es natürlich auch sein kann, dass uns das ein oder andere Wichtige noch entgangen ist. Wenn ihr das Gefühl habt, ihr habt uns noch was geschrieben, was wir vergessen, was in dieser Folge irgendwie gefehlt hat, oder ihr was Neues habt, dann immer her damit. Die für uns am einfachsten zu lesenden Kanäle sind irgendwie Instagram und Mails. Mhm. Habe ich das Gefühl, dass man es am sichersten bekommt. Aber im Prinzip geht Facebook und Twitter natürlich auch. Und ja, wir sammeln das dann immer so und versuchen das dann in einer Feedback-Folge aufzunehmen. Ist auch lustig, dass wir irgendwann mal den Plan hatten, jede fünfte Folge zu einer persönlichen Folge zu machen. Aber ja, ist so ein bisschen auf der Strecke geblieben dieses Jahr.
Genau, also ja, weil eigentlich, das kommt halt auch zusammen, wir hinken also so ein bisschen mit unserer Feedback-Aufarbeitung hinterher, weil eigentlich wäre Folge 30 jetzt die Folge gewesen, wo wir eine Feedback-Folge gemacht haben. Ich weiß auch gar nicht, ob wir bei Folge 25 überhaupt eine Feedback-Folge gemacht haben. Also wir haben einfach super lange keine Feedback-Folge mehr gemacht.
Ich glaube, bei Folge 25 war es so, dass wir den Julian zu Gast hatten und das war einfach wichtig, weil er in diesem Monat konnte. Und deswegen haben wir es dann aufgeschoben. Oder es war die Live-Folge. Also einer von beiden wird der Grund sein. Und es ist ja auch immer noch unser eigenes Konzept. Wir sind unsere eigenen Chefinnen. Das heißt, wir können das auch immer auf Eis legen. Ich finde aber diesen Jahresrückblick auch ganz schön. Und mir hat letztes Jahr diese Folge auch total Spaß gemacht, weil einem das so ein bisschen die Chance gibt, bestimmte Themen einfach mal kurz anzusprechen. Weil wir kriegen ja viele Themenvorschläge. Und manche davon greifen wir auf. Manche passen dann eben gerade nicht. Weil es ja auch tatsächlich so ist, dass wir immer so versuchen, ein, zwei, drei Themen im Voraus zu planen. Und das ist auch der Grund, warum wir zum Beispiel Themenvorschläge oder zeitnahe, aktuelle Vorschläge mit Events, Filmen, Büchern oder was auch immer nicht immer aufgreifen können. Weil meistens ist dann die nächste Folge schon geplant oder wir haben schon mit jemandem gesprochen, den wir dann einladen möchten. Und dann können wir das halt nicht immer machen. Genauso wie wenn ihr uns jetzt von irgendeinem coolen Event erzählt, was wir auch total unterstützenswert finden. Allerdings dann lieber mal nachhaken. Wir teilen es dann auf einem unserer Social-Media-Kanäle. In der Folge ist das immer schwierig. Also da brauchen wir mindestens 2 Monate Vorlauf. Also wenn ihr 2 Monate vorher Bescheid wisst, dann schreibt uns gerne.
Und auch da, wir wollen natürlich auch irgendwie unsere Folgen irgendwie
kompakt halten.
Ja, kompakt halten und auch so ein bisschen nachhaltig halten, ne, dass sie auch so länger halten. Was ich aber total witzig finde, weil wir machen das ja jetzt schon echt seit einer Weile, also seit 32 Monaten. Und ich höre jetzt ab und zu manchmal nochmal die so unsere ersten Folgen, die wir 2016 aufgenommen haben. Und da fällt mir nochmal voll auf, dass wir also uns auch nochmal, wie wir uns verändert haben. Erstens, wie wir sprechen in den Folgen, wie wir dann doch an die Themen rangehen, aber auch so ein bisschen unsere Haltung. Also es ist schon auch witzig, dass ich dann so eine Entwicklung abzeichnen kann.
Ja, wir haben einfach, also ich kann das auch von mir echt sagen, ich habe wahnsinnig viel gelernt. Und ich weiß auch, dass wenn man am Anfang jetzt die ersten Folgen hört, dass es mir dann manchmal auch unangenehm ist, weil man wirklich noch nicht so die richtige Terminologie hat manchmal. Was aber auch völlig in Ordnung ist, weil ich glaube, gerade durch unseren Lernprozess gelingt es uns auch, viele Hörerinnen mit in ihrem Lernprozess zu begleiten, weil ihr, die uns hier zuhört jeden Monat, ihr seid ja auch auf ganz unterschiedlichen Ständen sozusagen in eurer eigenen Bildung und eurem eigenen Wissen, was die ganzen Themen angeht. Und deswegen ist es auf jeden Fall, ja, es ist eine authentische, wilde Fahrt, auf der ihr hier mit uns unterwegs seid. Und ich finde es cool. Also ich kriege dann ja auch immer so eine Attacke. Letzte Woche habe ich dich gefragt, sollen wir eigentlich die erste Folge, die wir draußen haben, also eigentlich Folge 2, die wir draußen haben, sollen wir die mal weg, runternehmen? Weil irgendwie ist die so unkoordiniert und noch so unwissend. Aber dann meintest du ja auch so, nee, die kann ruhig bleiben, das ist so, wie es ist und das ist eigentlich ganz gut.
Wir haben auch an der Journalistenschule, glaube ich, zum Gründen und zum medialen Gründen gelernt, wenn es am Anfang nicht peinlich ist, dann hat man es zu spät rausgebracht. Wenn es einem im Endeffekt nicht unangenehm ist, was man am Anfang gemacht hat.
Ja, guter Einwand und vor allen Dingen auch schon fast die Überleitung. Gründen war nicht unsere erste Folge, Neuanfang war unsere erste Folge mit Esther Silex dieses Jahr.
Genau, also falls ihr es noch nicht gecheckt habt, ne, joint us. Wir gucken zurück aufs Jahr und werden auf das gucken, was wir thematisiert haben, wie der Stand jetzt ist und was ihr uns dazu geschrieben habt und werden einfach so ein bisschen darüber sprechen. Genau.
Wenn ich auflege, dann halte ich schon inne.
Ja.
Und dann bin ich,
also
halte ich
raus, ne?
Ja, dann bin ich komplett im Moment und mache die Musik. Und das ist für mich wahnsinnig. Also da geht es mir eigentlich am allerbesten. Das macht mir so einen Spaß. Und das ist, also wenn man wirklich, ja, im besten Falle ist man halt wirklich, ist man einfach nur da und spielt die Musik und ist in einem, sitzt im gleichen Boot wie das Publikum und wie die tanzenden Gäste. Und spürt irgendwie die Vibration unterm Boden und unter den Füßen. Und das ist für mich schon ein sehr starkes Inhalten. Also es gibt kaum einen anderen Moment, wo ich so konzentriert bin und so, das ist fast schon meditativ.
Neuanfänge war unsere Folge Januar 2018 und da muss ich sagen, wenn man sagt ja immer, oh, das Jahr geht so schnell vorbei und es kommt mir aber auch wirklich übertrieben lange hervor.
Mir auch, also wir sitzen hier jetzt auch einfach in einer anderen Wohnung. Ja. Damals hatte ich noch meine andere Wohnung, ich wohne jetzt mit meinem Freund zusammen. Oh Gott, I'm so grown up.
Voll krass.
Das ist richtig krass. Kleine Hintergrundinformation, ich finde es ja auch immer total schön, wenn man so ein bisschen Behind-the-Scenes-Material kriegt. Also das Schöne war ja auch, dass wir die Esther damals angefragt haben, irgendwann im November oder Dezember, ob sie mal mit uns reden möchte hier im Podcast. Und dann meinte sie, ja, gerne. Und ich habe sie erst gefragt, ob sie was hat, worüber sie gerne reden will. Und dann meinte ich so, wir wollen gerne über Neuanfänge sprechen, weil das auch so schön ist, Anfang Januar. Es hatte so für uns irgendwie Sinn ergeben. Und dann meinte sie, ja, passt für mich mega. Ist genau mein Thema gerade. Und das hat man ja in der Folge dann auch stark gemerkt. Und ich mag auch die Atmosphäre von der Folge extrem gern, weil die hat für mich auch so was Besinnliches, was man irgendwie im Januar braucht. Also das war irgendwie eine Self-Care-Folge, witzigerweise.
Ja, voll. Ja, das würde ich aber auch so ein bisschen teilen. Also dass wir ihre Musik nutzen konnten, war auch irgendwie schön. Also ich fand auch, es ist auch so eine richtige Januar-Folge, finde ich.
Also ganz angenehm. Und da haben wir auch schönes Feedback zu bekommen.
Wir finden es richtig gut. Wir loben uns selber sehr gerne. Nein, aber vielleicht.
Ich finde schön, die Folge. Also die ist auch anders als viele anderen Folgen.
Ja.
Und es gibt sicher den oder die eine oder andere, der das auch langweilig fand oder sagt, das war jetzt nicht so meins. Und es gibt auch genug Leute, die uns schreiben und sagen, die Folgen ohne Gäste sind die besten. Und andere schreiben eben, ich habe mich in der Folge total wiedergefunden. Das ist ja auch das Schöne. So.
Ja, genau. Das Schöne ist, wir machen, was wir wollen.
Genau. Und weil wir so manchmal so kühne Ideen haben, haben wir auch in der nächsten Folge, in der Ageism-Folge, Altersdiskriminierung, auch einfach mal unsere Mütter gefeatured, die nicht mit uns am Tisch saßen.
Ich kann zum Beispiel am Strand sitzen bleiben, wenn die anderen gehen und auf den Sonnenuntergang warten und den warmen Sand genießen. und das Rauschen des Meeres und bin einfach im Moment. Das ist etwas, was ich durch das Älterwerden gelernt habe.
Ich glaube, viele Leute meinen, dass wenn man in ein gewisses Alter kommt, ist man fertig. Also man hat irgendwie ausgelernt und so ist nicht mehr veränderbar. Aber ich stelle fest, dass das gar nicht der Fall ist.
Ich mag das Thema immer noch. Ja, das war irgendwie so ein schneller Gedanke und habe dann aber gemerkt, im Nachhinein, wie sehr dieses Thema aber trotzdem für uns total aktuell ist, besonders wir, die jetzt alle 30 werden. Ne? Also ich habe das Gefühl, das war ja jetzt vor einem Jahr fast noch ein bisschen weiter entfernt und ich finde, jetzt wird es immer noch klarer. Also es Leute, die irgendwie dann doch unweigerlich an irgendwie so Identity Crossroads kommen mit 30, ne? Also dass man irgendwie denkt, so, weil man halt in den 20er Jahren irgendwie auch immer nur bis 30 denkt und dann irgendwie nicht weiter. Und also dass das mir immer noch mal begegnet und dann fand ich es einfach voll cool, unsere Mütter auch in unserem Podcast mit zu integrieren.
Eine Hörerin hat uns auch geschrieben, wie cool wäre das, wenn Mama Feuer und Mama Brot auch einen Podcast starten würden. Ich weiß nicht, ob unsere Mütter das gehört haben oder gelesen haben. Ich finde es auf jeden Fall voll die schöne Idee. Sie werden das nicht tun, weil sie haben andere Dinge zu tun. Aber es ist auf jeden Fall, ich habe mich auch tierisch gefreut. Ich fand, du hast das Ende wahnsinnig schön geschnitten. Das gibt mir auch irgendwie ein ganz gutes Gefühl. Ja, ich finde auch, das ist nach wie vor ein total interessantes Thema und je älter ich werde, desto mehr merke ich ja auch, wenn ich so mit Freundinnen rede, jetzt gerade im Zuge von Familiengründungen oder Ideen, wie sie so ihr Leben gestalten möchten, dann ist es halt doch schon echt, ja, sobald halt Kinder ins Spiel kommen, wirst du halt mit diesen ganzen Fragen konfrontiert, wie du dir das aufteilst, wie du dir das vorstellst. Hast du einen Partner, hast du keinen? Diese Riesenangst, dass ohne einen Partner oder Partnerin, ne, Familienwunsch und so weiter, wie schafft man das zusammenzubleiben? Also wahnsinnig viele Sachen angesprochen, die irgendwie auch total wichtig sind. Da würde ich jetzt eigentlich geistesgegenwärtig mal nach vorne greifen, weil wir haben auf Instagram euch eingeladen, uns auch noch Fragen zu stellen und eigentlich kommen die ganz am Schluss. Es gab eben eine Frage von einer unserer Instagram-Followerinnen. Sie schrieb uns, dass sie oft zu hören kriegt, irgendwann bist du auch wieder glücklich, weil sie Single ist und dass ihr Leute halt permanent so zu verstehen geben, dass sie als Single so unglücklich ist oder unglücklich zu sein hat. Und ich finde, das ist in der Folge eigentlich ganz schön rausgekommen, dass es letztendlich wirklich am meisten Sinn ergibt, sich einfach wirklich auf sich selbst zu konzentrieren und dass ich das selber überhaupt nicht unterschreiben kann, dass ich prinzipiell unglücklicher war als Single, weil ich war sicherlich in einer anderen Lebensphase und bin jetzt besser drauf, aber dazu hat ganz sicherlich nicht nur mein Freund geführt, sondern da habe ich ganz viele andere Sachen gemacht auf dem Weg und mich um mich gekümmert und an mir gearbeitet, die mich dahin gebracht haben, wo ich jetzt bin. Und deswegen finde ich das eigentlich ein Gedanke, der in der Folge irgendwie sehr schön herausgekommen ist.
Genau, eigentlich mit diesem Tracy Ellis Ross, auch mit dieser Rede, ne, die irgendwie darüber redet, so als 45-jährige kinderlose Single-Frau, wie das natürlich, also das Single-Sein als Frau einfach nochmal mit zunehmendem Alter auch nochmal ein größer werdendes Stigma hat und dieses so, du kannst nicht glücklich sein, wenn du quasi keinen Mann hast oder keine Familie, obwohl das zwei verschiedene Dinge sind, aber dass das immer einhergeht immer noch und dass es dass man das echt nicht los wird. Und ich finde halt, also für mich selber, ne, die sich dann mit heteronormativen Gesellschaftsbildern und so auch zunehmend, ne, natürlich auch im Zuge des Podcasts irgendwie auseinandersetzen, merke immer mehr, dass es eigentlich auch, dass es sehr, sehr gute und viele Gründe gibt, zu sagen, irgendwie, ich möchte mich irgendwie nicht an diesem an dieser Gesellschaftsnormbeziehung irgendwie abarbeiten, weil es einfach zu anstrengend ist mit dem, was da alles drin steckt. Also von daher fand ich es, könnte man eigentlich auch noch ewig drüber reden, ja.
Ja. Und es gibt eben viele Ecken, obwohl das gesellschaftliche Stigma so groß ist, wo man sich doch Empowerment in diese Richtung abholen kann. Das finde ich halt auch super, dass man mittlerweile sowohl Lesestoff als auch Podcasts, als auch was auch immer, diverse Role Models, Vorbilder findet, wo man eben sieht, hey, so geht's aber auch und das ist okay.
Ja, Yes.
Danach haben wir die Folge mit Pola aufgenommen, ne? Danach haben wir gegründet in unserer Folge.
Attribute, die eigentlich die gleichen sind, also zum Beispiel Vorsicht, ein ganz klassisches Attribut, das du hast, wenn du gründest, wird Männern als so Sorgsamkeit und Genauigkeit ausgelegt und einer Frau halt als ängstlich und schwach. Und so kann man, also es gibt dann so einen ganzen Attributkatalog, an dem die das dann so auseinandernehmen, wo man halt einfach sieht, es ist so krass, weil dann wirklich, also ja, das ist, es geht eigentlich um die gleichen Gründerteams, aber das eine ist halt weiblich und deswegen wird alles negativer ausgelegt. Und das ist echt natürlich so ein riesen Problem und es geht so Hand in Hand, weil auf der einen Seite, es ist halt so Henne oder Ei, es ist auf der einen Seite kriegen Frauen immer weniger Support, weniger Fördergelder, weniger Investgelder, weniger,
genau. Ja, und dann sehen, es ist schwer, damit Geld zu verdienen. Guck mal, sogar die haben es nicht geschafft, obwohl die so und so. Und, ja, und dann schrecken sie vielleicht eher davor zurück. Das ist natürlich bitter.
Und es gibt halt auch so wenig Vorbilder. Mhm. Also es gibt halt so unfassbar viele coole männliche Gründer, die halt zack, zack, zack die Millionen alle eingesackt haben. Aber es gibt vor allem in Deutschland echt super wenig so weibliche, coole Gründervorbilder.
Mhm. Ja, auch eine spannende Frage, weil Ola einfach ein bisschen andere Ansicht hatte, glaube ich, finde ich, was so Gleichberechtigung, Frauenquote angeht. Also natürlich irgendwie einfach so ein bisschen anderen feministischen Ansatz hatte. Und das fand ich einfach spannend, weil sie natürlich aber auch gleichzeitig diejenige ist, die halt gegründet hat und diejenige ist, die irgendwie in diesem Business drin ist, weil sie halt einfach mehr Erfahrung in dem Bereich und gleichzeitig hat sie aber einfach, sieht sie einfach bestimmte Dinge anders und deshalb fand ich es voll spannend, die Folge.
Ich habe gedacht, dass ich fand die Folge fast zu kurz. Ich habe das Gefühl, man hat super viel nicht angesprochen, was man sie noch hätte fragen können. Also wir hätten locker 2 Folgen mit ihr aufnehmen können. Ich fand es ganz gut, dass wir uns an dem Thema Quote nicht so aufgerieben haben, weil das ist ein Riesenthema. Mhm. Ich habe da auch selber in diesem Jahr nochmal meine Meinung total weiterentwickelt und viel mehr dazu gelesen und bin mir jetzt mehr denn je sicher, dass es doch schon Sinn ergibt, in vielen Bereichen eine Quote zu haben. Und gerade immer dieses Argument, dass es halt zu wenig qualifizierte Frauen gibt, denke ich, kann man auch immer aushebeln, indem man sich die Frage stellt, ob wirklich alle Männer, die überall sitzen, so qualifiziert sind. Mhm. Und ich denke, das kann man mit Nein beantworten, dass es immer grundsätzlich so ist. Aber ich fand es trotzdem super spannend und vor allen Dingen hat es mich total gefreut, dass wir so gutes Feedback bekommen haben von Frauen, die selber auch gegründet haben oder planen zu gründen oder was auch immer. Also ich glaube, da konnten viele Leute was mitnehmen. Und ich würde Pola jederzeit wieder einladen, weil ich es auch echt spannend fand. Und ich höre mir auch total gern so Podcasts mit Gründerinnen zum Beispiel an oder so, weil ich das einfach echt cool finde. Und war eine gute Folge.
Genau, es gibt ja auch so Plan W oder so, ne? Also auch tatsächlich so Women in Business.
Ich finde auch super, kann ich auch empfehlen. Ich glaube, sie wird Kasia ausgesprochen, der polnische Name Kasia trifft. Wird aber Kasia geschrieben, also K-A-S-I-A. Kasia trifft, da gibt es wahnsinnig tolle Folgen, unter anderem zum Beispiel mit Melodie Michelberger, die fand ich wahnsinnig gut. Es gibt sehr schöne Folgen vom Hotel Matze, wo er mal Frauen zu Gast hat, wie zum Beispiel Anita Tillmanns, eine wahnsinnig wichtige Frau aus dem Modebereich, krasse Businessfrau oder die Gründerin von Lala Berlin. Und da gibt es auf jeden Fall viel, gerade an Podcasts, was man sich dazu Gemüte führen kann.
Ja, zu diesem Thema Spektrum Arbeit und Gründen und was will man machen, haben wir auch eine Frage bekommen von Annikas, eine Hörerin von uns. Die hat uns die hat uns eigentlich ganz viele Fragen geschrieben. Also sie kommt vielleicht auch noch mal vor in diesem ganzen Feedback-Ding. Aber da würde ich das hier einsortieren. Sie ist 25 und hat deshalb geschrieben, ist eure Arbeit ein Job mit Sinn? Erfüllt euch beziehungsweise habt ihr wie habt ihr zu eurem Job gefunden? Und sie findet das eben spannend, weil sie halt mit 25 noch im Studium ist und nicht genau weiß, wohin das alles führen wird. Und sie möchte gerne sinnvolle Arbeit machen, zum Beispiel sowas wie Social Business und so weiter. Mhm. Das finde ich interessant. Also ja, klar, ich rede eigentlich gerne darüber. Ich finde eben auch, Frauen sollten auch mehr darüber reden, wie sie dazu gekommen sind. Ja. Also alle sollten mehr darüber reden, wie sie dazu gekommen sind, weil das dann wirklich wichtig ist. Ich habe letztens auch nochmal mit meiner Mutter darüber gesprochen, welche Sport studiert habe im Bachelor und jetzt relativ wenig noch damit zu tun habe. Und dass ich meinte, so, aber bestimmte Dinge, die jetzt vielleicht eventuell besser zu meinem Interesse und zu meinem jetzigen Beruf passen würden, sind mir damals überhaupt nicht eingefallen, dass ich die gar nicht für mich gesehen habe, überhaupt nicht. Also so, dass ich irgendwie sowas wie Film- oder Theaterwissenschaften studieren könnte oder Politik oder sowas. Das ist so eigentlich so basic, aber war überhaupt nicht in meinem Spektrum, weil ich keine Leute kannte, die das gemacht haben und weil es in meiner Familie nicht vorgekommen ist. Auch wenn man denkt so, ach, wen interessiert schon der Werdegang von mein Werdegang? Ja. Aber ich glaube, ich interessiere mich immer sehr für alle Leute's Werdegänge.
Ich finde auch, man sollte viel mehr Werdegänge austauschen. Das haben wir sehr oft Werdegänge gesagt, aber es ist auch gut, weil es ist das richtige Wort dafür. Ich finde das auch spannend, weil ich zum Beispiel das von mir selber kenne, dass ich manchmal Leute angucke und denke, oh, das ist so toll, was du machst und so cool. Und da komme ich ja nie hin oder da wäre ich nie hingekommen oder das ist ja unerreichbar. Und dann, wenn man sich dann wirklich den Lebenslauf anguckt, denkt man, ach, das hat die studiert, ach, da war die, okay, da war der. Gerade an dir, finde ich auch, sieht man ja, dass viele, und an mir ja genauso, viele Wege führen an ein Ziel. Nicht unbedingt nach oben, weil da will gerade keiner hin, aber an ein Ziel. Und ich hatte ja damals vor, mich auf die Schauspielschule vorzubereiten. Bei mir war das ja auch so ein Sonderfall, weil letztendlich hatte ich damals Probleme mit meiner Stimme und habe ja schon immer synchronisiert, hatte aber so war gefangen in diesem schlimmen Teufelskreis, dass ich eigentlich erst meine Stimme in Ordnung bringen müsste, um mich wirklich bewerben zu können, meine Stimme in Ordnung zu bringen, brachte einen ganz schönen Wust Arbeit mit sich, weil meistens, wenn man ein chronisches Leiden hat, ist da doch irgendwie auch was Psychosomatisches mit drin und man muss ganz andere Dinge angehen, bevor das irgendwie funktioniert. Und ich hatte ja das Glück, dass ich irgendwie auch als Kind schon angefangen habe mit diversen Sprecherjobs und Schauspieljobs. Gab es dann aber auch andere Interessensfelder, die mich zwischendurch mal interessiert haben. Also ich zum Beispiel habe ja auch die Lust noch gehabt, dass ich Musikjournalistin oder Kulturjournalismus mache und habe dann auch ein paar Praktika in Berlin gemacht und muss ja auch sagen, das ist ja auch so lustig, weil bestimmte Interessen, wie bei dir zum Beispiel das Schreiben oder so, die kommen dann wieder. Man macht dann was anderes und dann kommt es wieder. Und ich bin ja heute noch total Musik und Popkultur interessiert und habe dann ein Praktikum auch beim Radio gemacht und so. Also es gibt wahnsinnig viele Wege. Aber du hast noch nicht ganz gesagt, wie du dann nach dem Sportstudium da gegangen bist.
Genau, wir haben Abi gemacht. Ich habe erstmal ein Jahr quasi eigentlich nur gearbeitet und gekellnert und im Einzelhandel gearbeitet. Und dann, witzigerweise, ich sage das immer, das ist natürlich auch immer, wie man so seine Geschichte erzählt. Das hat jetzt nicht nur was damit zu tun. Aber ich weiß, wir waren einmal feiern, weil wir haben unglaublich viel gefeiert. Keine Ahnung, man lernt dann immer, wie in Köln 1000 Leute kennen und so weiter. Und dann sind wir alle Richtung nach
Hause. Team, wir feiern vor dem Abi. Weißt du noch, wie wir uns einfach immer so verhalten haben, als hätten wir schon Abi gehabt? Monatelang.
Ja.
Das war einfach so von Februar bis Mai, Juni haben wir einfach so getan, als hätten wir schon Abi. Und genau. Wir haben noch die scheiß Prüfung noch gar nicht geschrieben.
Ups, ja. Deshalb ist unser Abi auch nicht so genau, toll. Wir sind dann also nach Hause gegangen, irgendwie, keine Ahnung. Und dann war es nämlich ein Sportstudent. Dann habe ich den, weil ich hatte nämlich immer vor, Au-pair in Paris zu machen und dann Tanztherapeutenausbildung zu machen. Ja. Nach Paris bin ich dann nicht gegangen, weil ich war irgendwie gefühlt gerade erst in Amerika gewesen. Dann habe ich es dann wieder abgebrochen, wollte es dann doch nicht machen. Was ich bis heute ein bisschen bereue, weil ich wünschte, ich könnte Französisch. Aber auf jeden Fall. Meinte dann einer so, Tanztherapie möchte ich machen, studiere doch Sport, da kann man auch sowas Ähnliches machen. Und dann, also so irgendwie war es so für mich so, oh ja, mach ich das. So habe ich das zumindest im Kopf. Student auf der Danke dir. Genau, hab dann irgendwie mit meinen Kollegen und meinen
Und heute würdest du so sagen, mansplain mir nicht in die Zukunft, du Arsch, verpiss dich.
Ja,
damals
war ich einfach komplett beeinflussbar und habe einfach gesagt, stimmt, weiser
fremder Mann.
25-Jähriger, du weißt alles. Naja, auf jeden Fall habe ich mir das so in den Kopf gesetzt und habe ich noch mit einem Kollegen von mir aus dem Schmitzer, wo ich gekennzeichnet habe, noch voll trainiert und so weiter. Habe dann diesen Eignungstest gemacht, Sport studiert. Schwerpunkt Tanz- und Bewegungstheater. Dann bin ich von da aus irgendwie halt auch in diese Richtung Tanz- und Bewegungstheater gekommen, habe dann Köln Campus gemacht, also die Uniradio, und dann bin ich immer, weil Journalismus immer schon auch ein Interesse von mir war und besonders Radio. Und dann habe ich irgendwann mal während des Studiums gemerkt, ich will viel lieber Tanz zu meinem Hobby machen und Journalismus zu meinem Beruf, weil es war eigentlich immer umgekehrt. Und habe dann eigentlich gegen Ende der Sporthochschule beschlossen, das zu versuchen mit Journalismus, und bin dann zum WDR gegangen, habe da eine halbe Jahreshospitanz gemacht, bin dann, habe ich für die Deutsche Journalistenschule beworben, bin dann dahin gegangen, weil, und da kommen wir mit diesem, ist euer Job Arbeit mit Sinn, weil darum geht es ja eigentlich. Das war nämlich auch ein bisschen die Sache, warum ich diesen Wechsel hatte. Also nicht, dass Tanz total sinnvoll sein kann und dass man das nicht sehr sinnerfüllend sein kann. Aber in meinem Bereich habe ich gemerkt, ich kann da nicht so viel, für mich war das nicht so sinnvoll. Ich habe das irgendwie total geneidet, meine ganzen Kommilitonen, die irgendwie Natursportler waren und Tänzer waren und irgendwie wir sind halt im Leben und wir gehen mit unserem Snowboard auf den Berg und dann machen wir nur das, oder wir touren halt und tanzen und machen uns quasi nicht so viel Gedanken über das tägliche Geschehen. Und irgendwie wollte ich diese Lebenseinstellung haben, aber habe gemerkt, es passt einfach überhaupt nicht zu mir, und ich bin halt einfach leider nicht so ein Mensch, der so im Moment dann lebt und alles so und einfach nur glücklich sein kann, und konnte mir das auch nicht erarbeiten, und deshalb habe ich jetzt ich glaube, da lag auch ein bisschen der Wunsch des Karrierewechsels, also dass ich irgendwie das Gefühl habe, ich frage mich selber, also das hat auch als allererstes jemand gemeint zu mir, der, als ich einem Journalisten gesagt habe, dass ich gerne auch Journalistin werden will, da meinte er so, du musst dich immer fragen beim Journalismus, ist das sinnvoll, was du machst, weil wenn man Journalismus macht und den Sinn darin nicht sieht, dann ist es der schlimmste Beruf der Welt. Und wenn man aber, wenn man irgendwie immer noch erkennt, warum das wichtig ist, was man hier gerade in die Welt posaunt, dann ist es ein sehr erfüllender Beruf, und das kann ich auch weitergeben. Ja, deshalb würde ich sagen, mein Job ist auf jeden Fall ein Beruf mit Sinn. Das ist mir schon wichtig. Mhm. So, jetzt du.
Also ich werde das nicht so ausführlich jetzt erzählen, weil da habe ich einfach keine Lust drauf. Ich habe dann Schauspiel studiert, und danach bin ich nach Berlin gezogen. Ich habe das nicht ganz zu Ende gemacht, weil ich dann schon Aufträge hatte hier in Berlin als Sprecherin. Ich habe dann nochmal ein Germanistikstudium angefangen hier und wie gesagt nebenher versucht, was in Richtung Musik, Kulturjournalismus zu machen. Und dann habe ich aber so ein bisschen die Jobs überholt. Also dann hatte ich schon so viel zu tun und bin da irgendwie immer besser geworden. Und mir ist es heute immer noch super wichtig, dass ich meine Rollen richtig spiele. Also ich mache das wirklich mit Leib, Herz und Seele, und ich mache das ja auch schon einfach 22 Jahre oder 23 Jahre meines Lebens, und ich liebe diese Arbeit mit Sprache einfach total. Also es war total richtig, sich dafür zu entscheiden, dann irgendwann nicht mehr vor die Kamera zu wollen, weil ich bin immer noch ein Mensch, der zum Beispiel, ich mache super gerne sowas wie Lesungen, ich liebe diese auch Live-Situationen total. Wenn mich jetzt jemand fragen würde, willst du hier, ich mache meinen Diplomfilm, willst du da eine Rolle spielen und ich mir das vorstellen kann, dann würde ich es immer noch machen, aber ich habe gemerkt, das ist irgendwie diese Erwartung, die ich lange an mich selber hatte, dass ich irgendwie so eine deutsche Jungschauspielerin werden muss, das hätte mich, glaube ich, sehr unglücklich gemacht, so in der deutschen Filmbranche mich so zu bewegen zu müssen. Und deswegen ist das für mich, das Spielen mit der Stimme, ein super Kompromiss. Und jetzt muss man natürlich dazu sagen, diese Sinnfrage ist ein bisschen schwieriger zu beantworten, weil natürlich könnte man jetzt argumentieren, dass, also es gibt natürlich immer das Totschlagargument, dass Länder, die nicht synchronisieren, eben zum Teil besser Englisch sprechen. Das kann man auch wirklich nicht verallgemeinern, weil viele Länder synchronisieren eben doch dann schlecht oder haben schlechte Untertitel und die Leute lernen auch gar keine anderen Sprachen. Aber skandinavische Länder, da ist es ja zum Beispiel so. Dennoch finde ich das auch immer so ein bisschen privilegiert, die Position, weil es sind eben nicht alle Leute in der Lage, Filme mit Untertiteln zu schauen, und es sind auch nicht alle Leute in der Lage, Filme in mehreren Sprachen zu verstehen. Und es gibt ja auch verschiedene Genres, in denen ich mich mit meiner Stimme bewege. Also ich spreche ja sowohl Werbung als auch Hörbücher als auch Serien für kleine Kinder, und ich liebe es total. Also auf irgendeine Art ergibt das für mich schon Sinn. Ich merke aber auch, dass ich jetzt in der Zeit, wo wir unseren Podcast angefangen haben, obwohl wir am Anfang überhaupt nicht wussten, was daraus wurde, dass mir das als zusätzliches Outlet einfach total wichtig geworden ist und dass mir das viel bedeutet. Und wir haben ja auch, darauf kommen wir später nochmal, jetzt zum Beispiel auch vor einer Woche unseren ersten Workshop gegeben in Rostock an der Uni zum Thema Sexismus in der Werbung. Und sowas macht mir halt auch wahnsinnig Spaß, weil ich einfach das Gefühl habe, zusätzlich sich noch für Themen einzusetzen, die einem wichtig sind, und seine Stimme, die man eben hat, auch zu gebrauchen, um sowas zu vermitteln, das ist für mich dann doch noch eine ganze Schippe, also ein toller Zusatz einfach, dass ich sowas auch machen darf. Und dann mache ich das auch gerne und habe natürlich das Privileg, dass ich von meinem Job so gut leben kann, dass ich mir eben auch erlauben kann, andere Dinge nebenher zu machen, die mir auch noch wichtig sind. So.
Genau. Dann, wir können ja so ein bisschen skippen, hatten wir im April die Folge Haare. Das ist eigentlich immer noch eine unserer, anscheinend, also zumindest auf Apple iTunes, eine der meistgehörtesten Folgen, ja. Feuer und Brot Folgen. Genau. Also anscheinend ein Thema, was viele Leute interessiert. Wir haben dazu auch Feedback bekommen, aber alles mehr so Erlebnisberichte.
Wir haben viel Feedback bekommen, und ich glaube, wir haben auch schon in einer Folge auch angesprochen, dass es eben auch positive Erfahrungen gab mit einer Hörerin, die erzählt hat, dass sie sich die Haare abrasiert hat und das ganz gute Erfahrungen gemacht hat. Wir haben auch die Haltung gehört von einer Hörerin, dass sie eben, seit sie ihre Körperhaare wachsen lässt, doch immer fiesen Blicken ausgesetzt ist. Also es gibt so solches und solches Feedback. Wir haben jetzt keine konkreten Fragen. Ich denke, ja, es gibt vielleicht auch irgendwann noch mal eine Folge Haare 2. Mal gucken.
Ja, ist ja eigentlich schon genau. Haare ist einfach ein Thema, was uns nicht loslässt, ist aber auch immer nach wie vor, finde ich, also das ist ja auch mit, also wir hatten ja zum Beispiel Haare auch im Thema mit Afrohaaren und so weiter, ist halt einfach, aber auch die ganze Körper, so Körpersachen sind halt einfach so schön anschaulich, also jeder kann irgendwie was damit anfangen oder hat irgendwie eine Beziehung dazu, deshalb macht das irgendwie.
Naja, und das Thema ist halt auch wahnsinnig wichtig, wichtiger denn je für viele Frauen. Also an so vielen Stellen sind Haare ein Politikum. Ne? Also ob wir darüber sprechen, dass Frauen aus religiösen Gründen ihre Haare bedecken, ob sie die Haare bedecken müssen an bestimmten Orten auf der Welt, ob wir, ja, also da gibt es wahnsinnig viele, ob der Kapitalismus Frauen dazu zwingt, ihre Haare zu verkaufen. Also es gibt tausend Aspekte, die man auch ansprechen kann. Natürlich Afrohaare generell, Riesenthema, könnte man auch noch eine ganze Folge dazu machen. Also ist noch nicht auserzählt.
Es gibt auch eine super gute Serie auf Facebook, witzigerweise, Facebook Watch, die ich empfehlen kann dazu, die heißt Mane, also M-A-N-E. Da, die haben auch Haare als und die Politik darum zu ihrem als Thema, und ich finde die super. Okay.
Zur Männlichkeit 2.
Männlichkeit, genau. Da war unser dritter Gast in zu Gast. Das war Julian Dörr, auch ein Journalist, und das war auch eine Folge, die mir voll gut gefallen hat, weil es irgendwie die Atmosphäre so cool war und wir in diesem Fernsehaufnahmeraum waren.
Ja, genau, wir waren mit Freunden im Aufnahmeraum, es hat richtig Spaß gemacht. Deswegen klang die Folge auch besonders gut.
Was definitiv stimmt, ist, dass Männlichkeit bis heute ins Jahr 2018 halt krass beschränkt ist. Und ich glaube auch, dass viel mehr Männer an einem eingeschränkten oder einem sehr festgefahrenen Männerbild irgendwie leiden, als sie es merken. Also ich glaube, dass sehr viele Männer leiden unter so einem Bild, ohne zu wissen, dass es das ist, worunter sie leiden. So.
Also ich mochte Julian extrem gerne als Gast und freue mich auch immer, wenn ich ihn wiedersehe. Und ich hatte auch das Gefühl, wir hätten noch ganz viel ansprechen können. Vielleicht müssen wir ihn nochmal einladen irgendwann. Und dazu haben wir auch eine E-Mail bekommen von unserer Hörerin Luisa, die viel geschrieben hat auch, aber zum Beispiel unter anderem auch, dass wir in der ersten Folge zum Thema Männlichkeit gesagt haben, dass wir schon ein genaues Bild von Weiblichkeit haben, aber wir verraten gar nicht, wie das aussieht. Ich kann mich nicht mehr genau erinnern.
Also ich habe die Folge witzigerweise letztens gehört, deshalb weiß ich es noch ganz genau, wie es war. Und wir haben quasi gesagt, dass wir andere, dass wir Männer befragt haben und dass wir dann gemerkt haben, die wären alle so zurückhaltend gewesen. Und das hat uns überrascht, weil wir, wenn wir an Weiblichkeit denken, jetzt nicht das Gefühl hätten, wir hätten so eine schwere Zeit, das für uns zu beantworten. Also es ging schon um unser persönliches Bild von Weiblichkeit. Und witzigerweise, ich weiß nicht, also muss ich auch sagen, das hat sich dann auch wieder ein bisschen aufgelöst, jetzt auch dadurch, dass ich mich mehr mit Geschlechterrollen und Gender als Performance und so weiter auseinandergesetzt habe. Also ich finde es deshalb kann ich es im Endeffekt doch nicht so gut beantworten. Also weil wenn Männlichkeit in einer Krise ist, sagen wir mal, ist Weiblichkeit in der Hinsicht auch in einer Krise. Also man kann, also weil das eine Bild ja nur mit dem anderen besteht. Ja. Und deshalb kann man schon, also würde ich immer noch sagen, sowas wie, also ich fühle mich besonders weiblich, wenn ich mit anderen Frauen bin und wenn wir irgendwie uns austauschen und eine gewisse Offenheit haben, oder ich fühle mich weiblich, wenn ich mich um mich selber kümmere. Und leider muss ich halt auch sagen, also es ist halt so klischeehaft, aber da merkt man halt, wie viel auch Klischees auch in dem eigenen Selbst sind, fühle ich mich sehr weiblich, wenn ich mich um Leute kümmere, muss ich halt leider sagen. Also wenn ich koche, wenn ich andere Leute zu Gast habe oder wenn ich mich irgendwie, wenn ich helfe oder so, das ist auch für mich irgendwie auch so ein Ausdruck, muss ich jetzt auch leider sagen.
Ja, ich habe auch ein Klischee. Also ich zum Beispiel, das ist jetzt auch wirklich das, wo ich auch sagen würde, da deckt sich die eigene Wahrnehmung so mit der Wahrnehmung im vermeintlich allgemeinen Konsens. Ich fühle mich natürlich auch weiblich, wenn ich mich zum Beispiel selber sexy finde. Das hängt jetzt überhaupt nicht prinzipiell mit einem so wahnsinnig sexy Outfit zusammen, aber wenn ich gewisse Dinge tue, also wenn ich mich schön finde, wenn ich mir ein schönes neues Teil gekauft habe und das anziehe und mich selber gut finde, dann fühle ich mich sehr weiblich, witzigerweise. Also ist auch ein bisschen bescheuert, aber es ist halt so. Was ich aber auch interessant finde, ist, dass ich zum Beispiel jetzt total vorsichtig wäre, auch wie du gesagt hast, diese Frage zu beantworten und dass ich auch Antworten geben würde, die total genauso gut auf Männlichkeit zutreffen würden. Also, dass ich für mich die Antwort viel mehr angeglichen haben. Also ich würde zum Beispiel jetzt auch sagen, ich fühle mich besonders weiblich, wenn ich meine eigenen Entscheidungen treffe. Ich fühle mich besonders weiblich, wenn ich spüre, wie unabhängig ich bin, wenn ich spüre, wie gut ich mit mir selber klarkomme, wenn ich merke, dass ich was richtig gut hingekriegt habe, eine Herausforderung für mich selber, vor der ich vielleicht sogar ein bisschen Angst gehabt habe, wenn ich die überstanden habe, wie zum Beispiel die Autofahrt nach Rostock alleine und am selben Tag hin und wieder zurück. Da bin ich so stolz auf mich, aber das äußert sich nicht in so einer, ja, ich bin genauso gut wie die Männer, stolz sei so einem Gefühl, sondern eben so, ich bin so gut, wie ich bin und das ist auch meine Weiblichkeit, also das ist auch meine Stärke. Und das könnte jeder Mann aber genauso gut sagen. Also jeder könnte sagen, ich fühle mich besonders männlich, wenn ich meine eigenen Entscheidungen treffe. So was Ähnliches hat ja auch einer unserer Befragten gesagt. Und deswegen finde ich das interessant, weil es ja eigentlich belegt, dass das auch einfach, jetzt werde ich philosophisch, dass das auch einfach bedeuten kann, frei zu sein und sich frei zu machen von Erwartungen. Und vielleicht, wenn man sich am freiesten fühlt, nimmt man seine eigene Geschlechteridentität am meisten an, welches auch immer sein mag.
So. Ja, also wenn man sowas wie eine Art Einklang empfindet, dann ist es natürlich auch, also dann äußert sich das natürlich in unserem Fall, weil das unsere Identität ist, auch in einem Gefühl von Weiblichkeit, weil das natürlich irgendwie, wenn sich quasi die Identität besonders so mittig anfühlt, dann ist es irgendwie eine Form von Weiblichkeit. Ich muss auch sagen, ich habe das jetzt irgendwie so bedauert, dass ich sage so, ja, wenn ich helfe, dann fühle ich mich leider weiblich. Aber ich finde auch, also das ist alles auch in einer Perception of Strength. Also es ist halt alles so, ich fühle mich schon auch dann stark in dieser Rolle auch. Und ich finde es auch irgendwie schade, dass man irgendwie sagt, ich finde es leider, also dann merkt man ja auch wieder, wie negativ das konnotiert ist. wenn etwas, was eigentlich gut ist, was der Gesellschaft eigentlich gut tut und eigentlich auch gut für andere ist, wenn man sich dafür entschuldigt, weil man irgendwie sagt, das ist weiblich und das ist...
Ja, die Qualität wieder so runter macht, auch dieses, natürlich ist es super viel wert für viele Leute Essen zu machen und die dass sie sich gut fühlen, also das ist auch wieder diese Abwertung von Care-Arbeit und die nicht gelten zu lassen als Arbeit, so ein bisschen steckt da auch dahinter.
Ja, und dass man das auch nicht gerne machen darf, weil das quasi nicht feministisch ist. Was,
Feminists who like to cook and also get fucked. Das ist dieses Buch, was so war. The Feminists who, keine Ahnung.
Ja, das kenne ich nicht, aber ja, so ein bisschen so, bin ich auch eins von denen.
Ich suche dir raus. Ich habe ja eins weggemacht, weil wir gehen weiter zu
einer besonderen Folge, genau.
Ja, unsere erste Live-Folge. Also ich sag mal so, wir gehen weiter zum Juni, wo wir unsere erste Live-Folge im Klunkerkranich in Berlin hatten.
Herzlich willkommen bei unserem Live-Podcast.
Genau, zu unserer 26. Podcast-Folge und unserer ersten Live-Aufnahme, bei der ihr heute teil sein dürft. Wir freuen uns. Danke, dass ihr alle gekommen seid. Wir sind da so ein bisschen reingestolpert und das war eine super Erfahrung. Ich mag die Folge auch gerne, aber ich konnte mir ganz lange nicht anhören, weil ich so dachte, oh Mann, das war auf jeden Fall aufregend, das erste Mal. Und was ich daran liebe, ist, man hat so viel Lerneffekt mitgenommen. Also man hat echt viel gemerkt, was man verbessern kann, was man nächstes Mal anders machen möchte. Und trotzdem war das Thema total wichtig und schön. Und alle, die dort waren und sich auch zu Wort gemeldet haben, die, würde ich sagen, haben uns da auf jeden Fall auch so ein bisschen den Arsch gerettet. Also das war schon echt viel wert, dass die sich so toll beteiligt haben, möchte ich damit sagen. So.
Ja, genau. Also wir hatten uns, da merkt man einfach, dass so eine Live-Situation, was natürlich total anderes ist, als wenn wir hier auf dem Sofa sitzen und mal abschweifen können. Oder so. Also das war auch... Ich war super aufgeregt. Ich finde, für mich ist es schwierig, live zu sprechen und meine Gedanken irgendwie zu sortieren. Und wenn man halt dieses direkte, konstante Feedback hat und direkt Leute hat, die einen halt zuhören, dann bringt es einen einfach nochmal in eine, dann muss man nochmal eine ganz andere Präsenz zeigen. Und das habe ich irgendwie da gelernt.
Ja, ich freue mich auch, sowas in der Zukunft wieder zu machen, auf jeden Fall.
Ja. Ja, vielleicht machen wir das nächstes Jahr nochmal. Also es war auf jeden Fall so ein Meilenstein kleiner, dass wir es irgendwie organisiert haben und auch einfach, dass irgendwie Leute gekommen sind, die halt einfach uns zugehört haben. Ich fand es auch sehr schön, dass die Podcast-Community uns so unterstützt hat, weil es waren auch viele andere Podcasterinnen da, ne?
Ja,
also
ja,
deshalb gehen Grüße raus an arbiträre Aggression, an Heringedeck, an das Podcast-UFO. Also danke, dass ihr alle da wart, das war cool.
Genau, dann sind wir auch schon bei der nächsten Folge. Das war im Juli die Folge Lust. Hier möchte ich kurz anmerken, dass ich auf jeden Fall hoffe, dass wir 2019 irgendwann den Raum finden für eine Folge Lust 2, weil ich auch das Gefühl habe, da hätte man noch vieles ansprechen können. Also sowohl im Nachhinein habe ich mir gedacht, sowohl der Faktor der weiblichen Selbstbefriedigung, also Masturbation im Generellen, aber auch so... ja, Lust gewinnen als solcher finde ich noch total spannend und eben auch Pornografie. Also wir haben das kurz angesprochen, aber es gibt da ja jetzt auch ganz neue Bewegungen und da spielen auch soziale Medien wie Instagram und so eine total große Rolle und das finde ich halt auch total interessant, Pornografie in Zeiten der Digitalisierung und so weiter. Also ich glaube, da steht auf jeden Fall einfach noch eine zweite Folge im Raum.
Yes. Da reden wir über Sexroboter und so. Naja, also wir hatten eine von Hanna, ne? Die meinte, also sie hat eigentlich auch nur Feedback geschrieben, generelles und so unsere ihre Gedanken geteilt. Einen Gedanken fand ich erwähnenswert hier auch nochmal, dass das ja auch so interessant ist bei homosexuellen Paaren, dass man da auch so eine Binarität verlangt. Also dass man sagt, wer ist der aktive Part, wer ist der passive Part? So, als ob es irgendwie, also das ist quasi so eine Projektion auch, glaube ich, auf männlich und Weiblichkeit, die gibt es ja auch super oft bei homosexuellen Paaren oder gleichgeschlechtlichen Paaren, dass es immer heißt, einer muss ja eher männlich und einer muss eher weiblich sein. Und
Frau, wer ist bei euch der Mann?
Genau, und dass das dann aber auch wieder so bei Sex und den Vorstellungen von gleichgeschlechtlichem Sex irgendwie sich widerspiegelt, was auch total rückwärtsgewandt ist, finde ich, und auch ein Klischee, was man sprengen muss.
Ja, und gerade eben dann auch für Cis-Hetero-Paare total schwachsinnig, weil die würde man nicht fragen, wer ist bei euch die Frau und wer ist der Mann, war es aber ja eben eine total herkömmliche Annahme irgendwie widerspiegelt, dass ja klar ist, wer Mann und Frau ist und damit auch eigentlich inhärent ist, wer der dominante und wer der passive Part zu sein hat, was ja auch so impliziert, was wir ja auch in der Männlichkeit-Folge mit Julian irgendwie so schön angesprochen haben, dass es ja völlig klar ist, dass eigentlich das für beide okay ist, devot oder nicht devot zu sein. Und es gibt auch einen ganz großen Bedarf auf der ganzen Welt, da, dass Männer auch devot sein dürfen und dass wir da immer noch nicht drüber reden und die sich immer noch das so im Schatten ausleben müssen, ist halt auch so ein Schwachsinn.
Total, weiter geht's.
Genau, wir haben danach, bevor wir zur August-Folge kommen, welche sich um Wut dreht, wir haben dazwischen eine wunderbare Crossover-Folge gemacht mit unseren lieben Kollegen von Creamspeak.
Versuchen es mal nachzumachen.
Herzlich willkommen zu Disneys, Marvels, The Avengers, Feuer und Cream, Infinity
War. Feuer und Cream.
Mit den wunderbaren Podcasterinnen Alice und Maxi von Feuer und Brot.
Hallo!
Ja,
hallo Cremers!
Hallo!
Hi!
Hi!
Wir freuen uns so sehr, dass wir da sind. Und dass ihr auch da seid.
Dass weil wir es da
ist
sind.
Ja, genau. Also ich denke, wir sind ja beieinander sozusagen.
Wir sind,
also
beieinander. Wir sind beieinander im gemeinsamen Internet.
Sebastian und Max, also Max und Maschu. Und wir senden an dieser Stelle Gali Grü. Ganz liebe Grüße. Es war uns wirklich ein Fest. Ja. Wir haben die zwei ja auch noch auf der Republika getroffen. Und einfach ganz super coole Kollegen. Die haben auch gerade eine ganz tolle Folge, die habe ich gehört mit Julia Schramm, der ehemaligen Piratenpolitikerin.
Die habe ich auch mal interviewt, ein Tagesspiegel.
Die hat nämlich auch ein Merkel-Buch geschrieben, ne? Und wusste wahnsinnig viel über Merkel und hat letzte Woche in deren Podcast über die drei Kandidaten für den CDU-Vorsitz erzählt. Und das war super spannend. Also wenn ihr euch das nochmal anhören wollt, Creamspeak mit Julia Schramm war auf jeden Fall eine sehr empfehlenswerte Folge.
Und es war auch super heiß. Es war so ein heißer Tag. Es war auch irgendwie eine chaotische Folge, aber irgendwie hat die mir Spaß gemacht, die Folge. Genau. Es geht weiter. Die Wut. Was auch, finde ich, eine coole Folge war, weil ich halt, wie gesagt, es ist eine Folge, die mir irgendwie auch zur Selbsterkenntnis, so ein bisschen, so ein Podcast ist ja auch immer Selbsttherapie und es ist auch bei dieser Folge hat sich das nochmal sehr geäußert, weil ich irgendwie gemerkt habe, wie gesagt, hört euch diese Folge an, ich bin halt auf jeden Fall mad geworden, wütend geworden, aber haben dazu auf jeden Fall, sag ich mal, bei Instagram auch immer mal wieder so Verlinkungen bekommen und Leute, die irgendwie gesagt haben, dass ihr das irgendwie angesprochen hat.
Wir haben viel Feedback zu der Folge bekommen, genau. Ganz viele haben uns geschrieben, dass ihre Wut lange, lange, lange nicht anerkannt wurde oder sie selber nicht anerkannt haben. Das zeigt einfach, dass das ein wahnsinnig aktuelles, wichtiges Thema ist. Wir haben auch diverse Artikel danach gesehen, unter anderem zum Beispiel bei der Süddeutschen und ich glaube auch
beim SZ-Magazin.
Beim SZ-Magazin und ich glaube auch noch bei Z, ich bin mir nicht sicher, vielleicht war der auch schon vor unserer Folge da, keine Ahnung. Ist auf jeden Fall brandaktuell. Und ich fand auch, das war eine persönliche Folge, da hast du was von dir erzählt. Mein Lieblingsfeedback war ja auch noch von einer Person, die geschrieben hat, das war das Beste, was sie seit langem gehört hat. Sie kann uns nicht gut auseinanderhalten, aber eine Person war auf jeden Fall on fire und die andere hört sich leider so an, als würde sie immer lächeln beim Sprechen, was sie ein bisschen komisch findet. Aber sonst ist alles top. Und ich weiß nicht, wer ist, weil eigentlich oft bin ich ja die sich ein bisschen lauter aufregt als du. In der Folge könntest du on fire gewesen sein. Ich frage mich, wer von uns die ganze Zeit lächelt beim Reden. Vielleicht ich, weil ich habe immer
Vielleicht ich aber auch, keine Ahnung.
Auf jeden Fall fand ich das sehr schön. Und auch schön, dass man uns auch nicht auseinanderhalten kann.
Ja.
Aber war trotzdem ein sehr schönes, lustiges Feedback.
Fand ich auch. Neid. Hört es euch einfach an. Wir skippen so ein bisschen schneller, weil es einfach. Aber wir sind jetzt auch schon fast durch.
Also wichtig war natürlich, dass wir dann auch angefangen haben, so um den Spätsommer, Herbst rum unsere Panels und sowas zu machen. Ne? Also wir waren bei Hanam Kors Panel, My Body, My Roots bei Lush, davon hatten wir ja auch schon mal erzählt. Das war dann unser erstes Panel sozusagen zu zweit mit anderen zum Thema Body Positivity und Self-Love. Das war ganz toll. Könnt ihr euch auch nochmal anhören. Das haben wir in der Folge danach auf jeden Fall am Anfang erzählt. Und ich war beim Reeperbahn-Festival alleine. Da warst du noch weg. Da habe ich da ein bisschen in einer Runde erzählt, wie Podcasten geht. Und dort habe ich auch Pina getroffen. Pina hat uns dann zu unserer zweiten Live-Folge sozusagen gebracht, weil Pina ist bei WeConstruct, diesem wunderbaren neu gegründeten Verein, die uns zu ihrer Launch-Party sozusagen eingeladen haben, wo wir dann unsere Equality für Einsteigerinnen 6 Phasen zum Feminismus-Folge aufgenommen haben vor Publikum. Und da haben wir ja auch schon mal von geschwärmt. Das war auf jeden Fall ganz toll.
Genau, das ist unsere Folge 30. Wir machen das mittlerweile seit 30 Monaten. Und wir freuen uns, dass ihr alle auch Teil unserer 30. Folge sein werdet.
Ja.
Yay, die Stimmung ist großartig.
Unglaublich nette Leute da, ein unglaublich schöner Abend. Garligrü, gerne wieder. Ja. 10 von 10 Punkten an euch alle, die da waren.
Und das war nicht auch wirklich
die Folge Tag. Hat.
Das Publikum war auch so toll.
Das Publikum war super toll. Und es hat mega Bock gemacht. Also wir möchten gerne wieder sowas machen. Und ich mag die Folge auch mega gern, weil, wie gesagt, wir haben auch jetzt schon wieder E-Mails im Postfach gehabt, wo es um unseren Werdegang ging. Auch nicht den Jobwerdegang, sondern eben den, wie es dazu kommt, dass wir uns so fürs Thema Feminismus, Gleichberechtigung einsetzen, stark machen. Und das konnten wir halt da mal richtig gut irgendwie auf den Punkt bringen. Und was ich daran so mag, ist, dass das halt alles mit dem Augenzwinkern ist und irgendwie auf so einer humoristischen Ebene und trotzdem wahnsinnig ehrlich und authentisch. Also ich finde die Folge einfach relatable. So, ich finde, man kann sich damit super gut identifizieren. Ja. Und das hat mir auch irgendwie Freude bereitet, mich da mal so zu erklären, so von der Pike auf. Und es gab ja zum Beispiel jetzt auch wieder eine Frage von Luisa, die hat sich gefragt, uns gefragt in einer Mail, wie sie zum Beispiel das neu erlangte feministische Gedankengut so in den Alltag integrieren kann. Und ich denke, da sind wir in der Folge auch schon ganz gut drauf eingegangen. Also, dass man halt immer so, haben ja da so eine kleine Checkliste angeboten, ne? So, dass man nicht jeden Kampf kämpfen kann, aber sich durchaus auch nicht für seine Ansichten entschuldigen muss und wie wichtig das doch auch immer wieder ist, da auch im Kleinen die kleinen Dispute auch zu suchen, so da nicht zu viel Angst zu haben.
Und ich würde auch sagen, es kommt auch so ein bisschen automatisch, also es gibt halt leider kein Zurück mehr, das ist halt manchmal auch so ein bisschen das Ding, also manchmal denkt man so, okay, dann weiß man das jetzt und man hat irgendwie neues gesellschaftliches Phänomen irgendwie durchdrungen für sich oder erkennt bestimmte Strukturen und bestimmte, weiß ich nicht, wenn man jetzt irgendwie, sag ich mal, Beispiel Mansplaining, man weiß, man hat das jetzt irgendwie gehört, man weiß, was es ist und auf einmal fällt es einem total auf und auf einmal stört es einen dann und dann will man natürlich eigentlich nicht so sauer werden immer, aber es fällt einem halt mehr auf. Und dann gibt es irgendwie auch kein Zurück mehr, dass man sich dann auch anders dazu verhält. Also ich, das ist ganz normal, dass man vielleicht mehr weiß, als man dann auch tatsächlich umsetzen kann. Und dass es eine Zeit braucht oder immer sein ganzes Leben ein fortlaufender Prozess ist, seine eigenen Erkenntnisse und Gedanken dann auch wirklich anwendbar zu machen, das ist, finde ich, ganz normal. Also, liebe Luisa, mach dir da nicht so viele, das kommt, glaube ich, ganz organisch.
Ja, und was wir ja auch irgendwie sehr schön deutlich machen konnten, glaube ich, oder was zumindest für viele dann auch nachvollziehbarer wurde, wieso das Thema eben heutzutage einfach wichtiger denn je ist, weil eben wir einfach sehen, mit dem Rechtsruck, der so durch die Welt geht, sind halt auch ganz schnell irgendwie erkämpfte Rechte in Gefahr. Und wir haben jetzt auch wieder eine Nachricht noch bekommen von Anja, die uns zum Beispiel auch nochmal darüber in Kenntnis gesetzt hat, dass es wohl in Holland Produktionsfehler in der Produktion der Antibabypille gab. Und dadurch ist jetzt die Pille dort sehr schwer zu bekommen. Ich weiß leider keine Details, ich habe das jetzt nur zitiert aus ihrer Nachricht, aber wir haben davon nichts mitbekommen. Und wie schwer es jetzt für viele Frauen zum Beispiel in den Niederlanden ist, die überhaupt an die Pille zu kommen. Gleichzeitig habe ich letzte Woche noch mal gelesen, dass durch die sehr rechte, konservative Regierung in Italien zum Beispiel diverse Kliniken in die Hände von sehr konservativen Klinikchefs Chefs und Chefinnen gegeben werden und dass dadurch zum Beispiel Schwangerschaftsabbrüche für Frauen immer schwieriger werden und immer seltener durchgeführt werden und dass es schon in vielen Städten 90% sind, die gar keine Schwangerschaftsabbrüche mehr durchführen und dass es halt wahnsinnig gefährlich werden kann, wenn man sich nicht bewusst macht, wie wichtig diese Themen in ihrer politischen Dimension sind. Also man kann sich natürlich immer wieder darüber lustig machen, wenn Leute für die Sache kämpfen. Und klar, man kann sich auch an vermeintlichen Nichtigkeiten aufhängen, aber in der großen Dimension wird es dann eben ganz, ganz schnell existenziell auch. Und ich glaube, das haben wir mit einem weinenden und einem lachenden Auge in der Folge ganz gut rübergebracht.
Ja. Voll. Es ist auch so. Wenn wir uns nicht kümmern, dann zack, ist es weg.
Ich finde vor allen Dingen auch wichtig in dem Engagement und was Luisa auch gefragt hat, wie das so im Alltag funktioniert. Was wichtig ist, und das haben wir in der Folge auch angesprochen, ist eben das Vernetzen und das sich mit anderen zusammenschließen, weil ganz schnell hat das eben die Wirkung, dass man sich weniger allein fühlt. Haha. Und das gibt wiederum Kraft und das fängt einen nämlich auch auf. Und das macht die Kämpfe weniger ermüdend, wenn man sie nicht alleine kämpft immer. Wir haben eine Frage nämlich von Elena bekommen, die geschrieben hat, dass sie nach einigen anstrengenden Diskussionen gemerkt hat, dass sie feministischen Support braucht und das nicht nur mit unserem Podcast und bei Twitter, sondern auch im echten Leben. Sie hat uns jetzt aus Hamburg geschrieben, deswegen habe ich unter anderem direkt an Weekendstruct gedacht und habe gedacht, hey Elena, setz dich doch mal mit den Weekendstruct-Leutchen auseinander. Das sind auf jeden Fall super, super nette, engagierte Leute. Ich habe jetzt mal aus unseren Twitter-Kontakten noch ein paar Tipps rausgesucht, das habe ich, die ich so mit dem im Raum Hamburg irgendwie erkenne. Zum Beispiel die Hamburger Frauenbibliothek, eine Kooperation des Landesfrauenrat in Hamburg e.V. Die machen auch Denkträume, feministisch denken, handeln, Bildung und Austausch zum Feminismus. Die machen eine Kooperation zusammen. Dann gibt es das Frauenbarcamp jedes Jahr in Hamburg. Das ist dieses Jahr auch im November gewesen. Vielleicht nächstes Jahr interessant für dich. Und dann gibt es zum Beispiel online nicht nur in Hamburg, sondern auch übergreifend verschiedene Städte Frauenmacht. Dieses Frauen, Macht, Ausrufezeichen. Das ist eine Initiative von und für Frauen. Es gibt wahnsinnig viel. Also ich kann auf jeden Fall sagen, dass mich viele Freundinnen ansprechen, Jungs wie Mädels, dass sie sagen, ich führe so viele Gespräche im Alltag und es ist so anstrengend und ich fühle mich dann so verloren. Und ich kann echt nur sagen, was ich so erfahren habe durch den Podcast und wen wir so alles kennenlernen durften und wen wir so alles treffen, dass es wirklich einen Unterschied macht, sich ein Outlet zu suchen. Weil ich merke, dass ich viel entspannter zum Beispiel in die Kämpfe, die ich so in anderen Bereichen meines Lebens führe, reingehe, wenn ich diesen Support an anderer Stelle erfahren habe und den auch weitergeben kann. Mhm. Also das eine macht das andere wirklich leichter. Das ist, kann ich aus meiner Erfahrung sagen.
Ja, kann ich nur teilen, auf jeden Fall. Und genau, man denkt oft, man ist ganz allein, aber dann, man muss nur an die richtigen Orte kommen und dann sieht man, da sind sie ja alle. So, unsere letzte Folge vor dieser Folge, also Folge 31, ist jetzt die jüngste Folge gewesen. Und da haben wir über ein eigentlich sehr populäres Thema gesprochen, Self-Love und Self-Care. Aber es hat auch dann wiederum zu da haben wir auch viel Feedback bekommen, weil es halt, also wahrscheinlich auch auf sozialen Medien, natürlich auch viel über Instagram, glaube ich, weil es natürlich auch da super viele Leute gibt, die es irgendwie auch dann wiederum interessiert. Ja. Ne?
Ich habe mir auch noch mal die Mühe gemacht, was ich eigentlich jetzt immer vorhatte bei jeder Folge. Ich habe eine große Nachklappe in Form einer langen Story gemacht. Das habe ich zum Beispiel bei Neid vergessen. Und bei 6 Phasen zum Feminismus hätte ich nicht gewusst, wie ich es noch aufarbeiten soll, obwohl ich ja hätte unseren Vortrag einfach nehmen können. Kommt vielleicht noch nach, aber eigentlich habe ich es jetzt immer vor, nur ist es auch immer wahnsinnig viel. Deswegen schafft man auch nicht immer alles. Aber da sind dann natürlich viele Reaktionen drauf gekommen. Und ich glaube, das war wichtig, das mal so in Korrelation zu setzen, dieses ganze Konsum, Luxus, Privileg, Self-Care, was bedeutet das eigentlich? Und auch einfach mal die Leute zu fragen, was bedeutet Self-Care für euch? Fand ich wahnsinnig interessant und für mich hat es einfach gezeigt, dass der ganze Widerhall, dass da Bedarf war, dass mal jemand ausspricht. So. Also.
Dazu gab es aber auch Fragen oder Bemerkungen oder zumindest Sachen, die dazu gepasst haben. Zum Beispiel einmal auch wieder Annika, die auch zu Anfang gefragt hat, hat auch gefragt, wie wir zum Beispiel mit Energiesaugern umgehen. Menschen im Beruf, Bekanntenkreis, Freundeskreis oder Familienmitglieder, die negativ stimmen und Energie aussaugen. Ich habe auch irgendwie das Gefühl, das haben wir schon mal beantwortet.
Ich glaube auch, dass wir das letztes Jahr so ein bisschen angesprochen haben.
Naja, es ist auf jeden Fall, wenn ich das jetzt mal kurz fassen kann, es ist, würde ich darauf antworten, für mich ist es eine, war das sehr lange sehr, Thema. Ich habe das Gefühl, ich habe Leute so ein bisschen angezogen, die Energiesauger sind, und habe mich denen auch immer sehr hingegeben, weil das etwas ist, was ich gut kann. Und wenn man aber für sich einfach so ein bisschen beschließt zu sagen, man muss sich tatsächlich irgendwie so ein bisschen dem einfach verschließen. Und ich sehe das auch sehr kontrovers, weil ich manchmal denke, ja, aber manche Leute brauchen halt mehr Hilfe und manche Leute brauchen halt mehr Aufmerksamkeit. Und wenn man die halt geben kann, warum nicht? Aber auf der anderen Seite, ne, eben, schau, dass du es, wenn man kaputt ist danach, dann lohnt sich das nicht. Und man muss sich auf jeden Fall nicht aufopfern, damit andere Leute glücklich sind, wenn man selber damit nicht glücklich ist. Und das heißt dann vielleicht auch Kommunikation einstellen oder zurückfahren und tatsächlich sich so ein bisschen rausbegeben aus diesen Beziehungen. Es kann zuerst ein bisschen grausam sein, aber ist danach bereichernd. Man macht Platz für positivere Menschen.
Ja, also ich kann dir nur beipflichten. Ich habe das auch schon oft gemacht, dass ich Leute irgendwie, ich sag jetzt mal ganz böse, aus meinem Leben so ein bisschen rausgeschoben habe oder denen zumindest weniger Raum gegeben habe und weniger Wichtigkeit. Und da hatte ich auch schon oft dann ein schlechtes Gewissen. Aber umgekehrt ist mir das auch schon passiert. Also ich kann mich auch an zwei Freundschaften erinnern, die so in die Brüche gegangen sind, weil die Person offenbar in der Phase so nicht für mich da sein konnte oder wollte und die Kapazität nicht hatte. Und es ist dann auch schmerzhaft. Es ist so schmerzhaft wie eine Trennung in dem Moment. Das war ganz, ganz, ganz schlimm für mich. Aber das dauert und dann übersteht man das. Und dann kommt auch irgendwann der Punkt, wo man die andere Person verstehen kann und darauf blickt und sagt, okay, das war damals so, du hast das so empfunden. Und ich glaube, es ist ein bisschen wie in einer Beziehung. Wir können das in unserer langen Freundschaft, glaube ich, ganz gut auch nochmal so abbilden. Die Frage kam auch nochmal so ähnlich bei Instagram. Es muss sich die Waagschale halten. Also es muss irgendwie immer, eine Freundin von mir hat immer gesagt, es muss immer 55% positiv sein. Also jeder hat Phasen, wo er anstrengender ist, wo er mehr braucht, wo er mehr Zuwendung braucht, wo man mehr geben muss, sowohl als Partner oder als gute Freundin oder als guter Freund oder was auch immer. Und wenn es dich nicht völlig fertig macht oder dich nicht völlig runterzieht, dann ist es auch okay, das für eine Zeit lang mitzumachen. Und das heißt auch nicht, dass man nicht sagen darf, hey, das fordert mich gerade ganz schön. Also wenn du das irgendwie aufteilen könntest, von wem du dir das abholst und nicht nur von mir. Das ist ja auch oft die Gefahr, dass man dann die einzige Person ist für diese Person, die das geben kann. Das ist schon okay, das auch zu thematisieren. Und ich denke, dann sollte sich das irgendwann auch abwechseln. Ne? Also wenn der andere das dann braucht, dann sollte es auch umgekehrt genauso funktionieren. Und das ist auf jeden Fall nicht immer leicht, aber ja, es gibt eben Momente, wo wirklich Themen bei dir selber so groß werden, wenn du mit anderen zu tun hast, dass du mit denen einfach in dem Moment keinen Kontakt haben kannst. Das ist okay. Und vielleicht findet man sich dann auch irgendwann wieder.
Ja. Und je älter man wird, desto mehr passiert das, glaube ich, leider automatisch. Also man hat, wenn man irgendwie jung ist, noch so unglaublich viel Zeit und Platz und bringt so viel Energie irgendwie für diese Freundschaften auf. Und dann irgendwie geht es dann halt ein bisschen weg. Also, weil man einfach so ein bisschen, ja, weil man einfach so ein bisschen auch mehr sich auf sich besinnt, weil man einfach auch als Individuum irgendwie ein bisschen gefestigter ist meistens. Dann, wir hatten auch noch von Nadine E-Mail, die hat so ein bisschen darüber geredet, über auch noch zum Thema Selfcare und Yoga. Also, dass sie irgendwie sich so intensiv mit Yoga auseinandersetzt und auch da irgendwie immer in so einem Konflikt ist, wie andere Leute ihr Yoga dann wiederum bewerten und dass es auch teilweise so schnell durch zu so einem mein Yoga ist aber besser als deins und so ein bisschen, also so, dass so ein bisschen der Fokus da so ein bisschen falsch gesetzt wird, dadurch, dass es auch so krass auch so eine krasse Kommerzialisierungsmaschine dahinter gibt und das schwer ist, sich da so abzutrennen. Also das fand ich auch auf jeden Fall interessant. Danke für deine Mail, Nadine. Und eine Userin namens Vivian, würde ich mal schätzen, dass sie heißt, also sie nennt sich Vivi-Hen auf Instagram, hat auch nochmal auf dieses Phänomen JOMO aufmerksam gemacht. Oder was heißt Phänomen, sondern eher eine Praxis. Das ist quasi das Gegenteil von FOMO. FOMO ist ja die Fear of Missing Out und JOMO ist ja quasi dann the Joy of Missing Out. Das habe ich das erste Mal gehört bei Call Your Girlfriend, unserem quasi Zwillingspodcast aus Amerika.
Da muss echt ich sagen, I have the JOMO to the
FOMO. Ich auch, aber kommt auch mit dem Alter ein bisschen.
Ja, ein bisschen, wenn man älter wird, genau. Und je nachdem, wie man sich zu Hause wohlfühlt, mit wem man sich so umgibt und wie viel man sonst macht. Also ich muss schon zugeben, wenn ich so zum Beispiel eine ganz volle Arbeitswoche hatte, dann habe ich natürlich weniger das Bedürfnis, an einem Freitag oder Samstag Leute zu sehen und rauszugehen. Wenn ich aber die ganze Woche zu Hause gehockt habe, habe ich auch irgendwie Hummeln im Hintern und denke so, du musst mal unter Leute, was bist du irgendwie für ein Lappen hier auf der Couch? Also deswegen, ich kann es einfach nur mittlerweile wahnsinnig genießen. Ich wünsche mir manchmal mehr für FOMO, weil ich so denke, da würde ich öfter zum Beispiel auf eine Party gehen, die ich dann irgendwie ausfallen lasse oder sogar ein cooles Konzert, einfach nur weil Winter ist und ich sage, es mir zu kalt. Also ich habe dann eher den umgekehrten Anspruch an mich. Ich bin mir aber sicher, dass das auch was mit dem Alter und der Lebensphase zu tun hat, in der man sich gerade befindet. Ja, finde ich auch einen interessanten Gedanken, ob das dann auch so mit Selbstoptimierung zu tun hat. Ich glaube aber schon, was ich da auch so drin widergespiegelt sehe, ist halt so dieser Drang, dass alle Lebensbereiche perfekt sein müssen. Also, ne, dass viele Leute wirklich das Gefühl haben, ich muss super aussehen, ich muss einen geilen Job haben, ich muss gut verdienen, ich muss viele Freunde haben, ich muss ein straffes Freizeitprogramm haben, ich muss die beste, coolste Musik hören, die coolsten Klamotten haben, das tollste Instagram. Also dieses so, dass man überhaupt viele Leute, glaube ich, total schwer akzeptieren können, dass irgendwie auch ein Bereich durchhängen kann und es völlig okay ist, so, ne? Also habe ich manchmal so den Eindruck, dass da viele Leute bei sich mal so einen kleinen Schalter umlegen konnten, ein bisschen sich zu entspannen.
Okay, wir leben schon seit 1 Stunde 20, aber wir haben noch so viel auf dem Platte.
Ja, ich
aber,
hab das schon am Anfang
ich auch, aber
es ist so. Halt so, das war mir auch klar. Also, ich denke, wir schließen das einfach gleich ab, ne? Danach so.
Genau, also dann tut es uns schon wieder leid für die, wir konnten dann jetzt wiederum nicht auf alle Nachrichten eingehen, aber wir haben einfach viel gelesen. Wir werden auch privat auch nochmal drauf eingehen, auf die Sachen, die wir jetzt hier in der Folge nicht thematisiert haben.
Was wir jetzt noch dringend machen müssen zum Abschluss, das wäre wichtig, was ich wirklich super gerne jetzt mal machen würde, ist einmal allen unseren Unterstützern und Unterstützerinnen danken. Das geht jetzt ganz schnell. Ich würde sagen, ich fange mal an. Soll ich anfangen? Mhm. Einfach mal. Okay, wir danken. Eileen, Laura, Lea, Jan Friedrich, Sandra, Kaya oder Chaya, Leo, Nora, Heike, Vivian, Tanita, Julian, Anna, Marie, Johanna, Janine, Carola, Josef, Malte, Harald, Yannick, Theresa, Marisa, Steinlein, Katharina, Chiara, Rachel, Tristan, Pina, Chris, Maike, Silvia, Annika und Philipp,
Alina, Michaela, Desra, Charlotte, Clara, Demi, Effi Briest, Eva, Felix, Yara, Jean, Julian, Capito, Lavinia, Lea, Lennart, Lilian, Maximilian, Mick, ein Pseudonym, der sich nicht aussprechen kann, MVTHS, Nadine, Nils, noch ein Nils, Pipa, Ralf, Rebecca, Sebastian, Sophia, Susi, Tom und Trish.
Das waren sie alle einmal. Wir danken euch allen, dass ihr uns dieses Jahr unterstützt habt oder uns noch unterstützt. Und das war unsere Jahresabschiedsfolge. Was wünschst du dir für 2019? Fürs Podcasten?
Einfach, dass es weiter so geht. Ich habe eigentlich da spezifisch gar keinen Wunsch, weil es jetzt schon so erfüllend war, dass ich einfach das Gefühl habe, es kann einfach so weitergehen.
Ja, also tolle neue Themen, tolle neue Leute. Vielleicht mal hier und da irgendwo hinfahren, dabei sein. Das ist auf jeden Fall, da freue ich mich sehr.
Ja.
Ein schönes neues Jahr.
Wir wünschen euch frohe Weihnachten oder was auch immer ihr feiert um diese Jahreszeit rum und natürlich kommt gut ins neue Jahr. Wir haben uns sehr gefreut, dass ihr 2018 mit uns im Ohr erlebt habt. Und kommt rüber mit in 2019.
Thank you. du einen kleinen Gastauftritt in der Folge. Hm?
Ja, du hast einen kleinen Gastauftritt in der Folge. Hast du Kuchen? Ja, vielleicht gleich. Wir nehmen. Wir sind aber auch fast am Ende.
Fast fertig.